Ja, ich freue mich erstmal heute Morgen hier sein zu können. Ich habe herzliche Grüße mitgebracht von der christlichen Gemeinde am Inselweg in Augustdorf. In Augustdorf versammeln wir uns seit 5 Monaten heute Morgen zum ersten Mal wieder. Wir hatten so lange Lockdown und strenge Regeln in Lippe. Und ich bin nicht dabei, ich bin bei euch. Also das ist schon, und ihr trefft euch die ganze Zeit, so wie ich das von Ralf verstanden habe. Also Neidfaktor maximal. Also für mich ist das was ganz Besonderes, mal wieder vor so einer Menge zu stehen. Ne? Also über Zoom machen wir das ja auch in der Schule ständig und Konferenzen. Ich halte auch Fortbildung über Zoom, aber das ist einfach nicht das Gleiche. Also euch hier zu sehen, ist richtig eine Freude für mich. Deswegen haben wir heute Morgen keine schwierige Zeit. Ja, das ist super Zeit. Und das, weil du das gerade so sagtest, so schwierig, das ist so ein Begriff, der ist sehr relativ. Ja, ist es für einen Einjährigen schwierig, auf einen Stuhl zu klettern? Ist schwierig. Ne? Für einen Zehnjährigen ist wieder nicht mehr schwierig. Also das ist eine Frage der Möglichkeiten, der Umstände. Aber mir wird klar, wenn ich die Bibel lese, dann gab es Zeiten, die waren viel schwieriger als das, was wir bisher erlebt haben. Und wir sind gut vorbereitet. Also Gott hat die Gemeinde gegründet zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Also hätte ich die Gemeinde gegründet, hätte ich mir eine super Zeit ausgesucht, wie zum Beispiel zur Zeit Davids. Aber Gott gründet die Gemeinde in einer Zeit totaler Weltoffenheit, ein synkretistischer Weltstaat. Das Römische Reich war ja offen für alles, eben nur nicht für den christlichen Glauben. Und da konnte man alles glauben, was man wollte. Man durfte eben nur kein Christ sein. Und in dieser schwierigen Zeit gründet Gott seine Gemeinde, um wahrscheinlich uns zu sagen, nimm mir die schwierig denkbarste Zeit, gründe da meine Gemeinde und dann kriegt ihr ein Handbuch, wie man in schwierigen Zeiten überlebt. Und hier steht's drin. Also wenn jemand mal eine Frage hat an mich, wie machen wir das? Lest dieses Buch. Und deswegen liebe ich die Bibel, weil sie gibt uns eine praktische Anleitung in Lebenslagen hinein, die schon mal gelebt wurden. Und ich bin ganz sicher, dass wir uns darin orientieren dürfen. Ich möchte aber heute nicht im Neuen Testament landen, sondern im Alten Testament und uns eine Familie vorstellen, die nicht so offensichtlich im Vordergrund steht, sondern die im Hintergrund entdeckt werden muss, aber die ich super faszinierend fand. Und ich finde, das passte heute in unsere Zeit. Und wir wollen einmal aus dem 2. Buch Chronik ein paar Verse lesen. Und zwar gehen wir mal in das 2. Buch Chronik, Kapitel 34. Und wir lesen nochmal Vers 14, 2. Chronik 34, Vers 14. Und als sie das Geld herausnahmen, das in das Haus des Herrn gebracht worden war, fand der Priester Hilkia das Buch des Gesetzes des Herrn, das durch Mose gegeben war. Da hob Hilkia an und sagte zu dem Schreiber Schaffan: Ich habe das Buch des Gesetzes im Haus des Herrn gefunden. Und Hilkia gab das Buch dem Schaphan. Und Schaphan brachte das Buch dem König. Und außerdem erstattete er dem König Bericht und sagte: Alles, was der Hand deiner Knechte übergeben worden ist, das tun sie. Sie haben das Geld, das ich im Haus des Herrn fand, ausgeschüttet und es in die Hand derer gegeben, die zur Aufsicht eingesetzt sind, und in die Hand der Werkführer. Und der Schreiber Schaphan berichtete dem König weiter: Der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Und Schaphan las daraus dem König vor. Und es geschah, als der König die Worte des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Und der König befahl Hilkia und Ahikam, dem Sohn Schaphans, und Abdon, dem Sohn Michas, und dem Schreiber Schaphan und Asaja, dem Knecht des Königs, und sagt: Geht hin und befragt den Herrn für mich und für die übrig gebliebenen in Israel und in Juda wegen der Worte des Buches, das man gefunden hat. Denn groß ist der Zorn des Herrn, der sich über uns ergossen hat, weil unsere Väter das Wort des Herrn nicht beachtet haben, um nach allem zu leben, was in diesem Buch aufgeschrieben ist. Erstmal soweit diese Geschichte. Wir befinden uns ungefähr im Jahr 622 vor Christus. Eigentlich geht es den Leuten wirtschaftlich gut. Man hat einen ziemlichen Wohlstand. Die Weinberge sind voll. die Weizenernte gelingt. Also man lebt eigentlich auch in einer guten Zeit. Allerdings geistlich hat man Gott vergessen. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Der Prophet Jeremia spricht in diese Zeit hinein. Der Prophet Jeremia ist einer meiner Lieblingspropheten im Alten Testament. Das ist, weil seine Botschaft eine so herzzerreißende Werbung Gottes um sein Volk ist. Im Propheten Jeremia steht am häufigsten dieser Ausdruck, kehrt um. Kehrt um. Ich bin ein Vater von 4 Kindern und ich habe eine Tochter, meine zweite Tochter, die hat eine ganze Zeit ihres Lebens einen ganz schwierigen Weg gemacht, weg von Gott. Und viele Jahre hat sie mehr oder weniger den Glauben an den Nagel gehängt. Und ich weiß nicht, ob ihr nachempfinden könnt, wie es einem Vater da geht. Da fleht man auf den Knien vor Gott, Herr, schenke, dass sie umkehrt zu dir, dass sie dich wieder lieb hat. Und das Vaterherz blutet jeden Tag. Und es ist das, was mir ständig in Gedanken kreiste. Das war das, was mich bewegt hat. Das hat mir den Magen umgedreht. Das hat mein ganzes Leben beeinflusst. Mein Leiden um mein Kind. Mit meiner Frau zusammen natürlich. Wir haben beide gelitten. Das habe ich gelitten. Was war das mein Wunsch? Und nach 7 Jahren hat sie sich entschieden, ich möchte wieder anfangen mit Jesus. Und als die sich taufen ließ, bei uns in der Gemeinde, da war das einer meiner schönsten Momente in diesem Jahrzehnt. Jetzt kehrt mein Kind zurück zu dem Herrn. Aber wie muss das Gott gehen? Wenn die, die zu ihm gehören, sich von ihm wegwenden. Und das tun die nicht einfach aus Trotz, indem sie sich rumdrehen, sondern das ist eine Entwicklung. Ja, das ist sowieso eine kulturelle Entwicklung. Das ist ganz klein. So jeden Tag ein ganz nicht wahrnehmbares bisschen mehr. Jede Woche, jeder Monat. Man entwickelt sich kulturell weg von Gott. Und dann finden wir so herzzerreißende Aussage wie in Jeremia 3,14. Kehrt um zu mir, mein Volk. Und Gott wirbt darum und bittet darum. Und er sagt, es gibt nichts, was ich unversucht gelassen habe. Aber ihr wollt nicht. Und als der Herr Jesus vor Jerusalem steht, und man kann sich das vorstellen, wie dem Heiland die Tränen runterlaufen, dass er sagt, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich versucht, dich zu sammeln wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel. Aber ihr habt nicht gewollt. Es ist keine Frage von Psychologie. Das ist nicht eine Frage von Vergangenheitsbewältigung oder Störungen. Das ist eine Frage des Willens. Und so geht es dem Propheten Jeremia. Er wird ja auch der weinende Prophet genannt. Der leidet darunter, dass sein Volk eigentlich mit Gott nichts zu tun haben will. Und dem Propheten Jeremia wird das auch gesagt. Ihr seid umgekehrt. Und da spricht er von dieser Zeit unter dem König Josia. Aber das war nur geheuchelt. Und zweifellos ist das die Situation. Das Gesetz Gottes, die Tora, ist unbekannt. Niemand weiß noch mal, die Leute wissen noch nicht mal, dass es sie gibt. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind Abrahams Kinder, die keine Ahnung haben, dass es ein Gesetz Moses gibt. Sie haben Gott vollkommen vergessen. Sie beten andere Götter an. Es gab dort reichlich Gottheiten. Wenn wir nur mal den Tempel anschauen in 2. Könige 23, da finden wir einen Gang, 23 Stationen in 2. Könige 23, kann man sich gut merken, die der Schreiber der Könige beschreibt, um mal einen Einblick zu bekommen, wie sah es eigentlich aus in Israel zu der Zeit, 2. Könige 23. Und da lesen wir, dass dort Sonnenwagen standen auf dem Tempel. Es waren rechts und links Gebäude angebaut, da prostituierten sich Männer. Das war ein Männerbordell, ja, Männer für Männer. Also Homosexualität direkt praktiziert am Tempel. Es gab Sonnenanbeterinnen direkt vor dem Eingang. Es war eine Gottheit der Astarte aufgestellt im Vorhof des Tempels. Und dann wird geschrieben, dass bei dem Aufseher über den Tempel ein Götzenaltar stand. Auf jeder Höhe in Juda stand ein Götzenaltar. Aber niemand kannte Yahweh, den Gott Israels. Kann man sich das vorstellen? Ein Volk hat seinen Gott vergessen. Wisst ihr, da sind wir nicht, oder? Da sind wir in Deutschland nicht. Da sind wir Meilen von entfernt. Wir haben ja sogar noch so eine CDU, ja, eine, was auch immer das C noch bedeutet, aber sie heißen immerhin noch CDU oder CSU. Aber da war niemand mehr, keiner interessierte etwas, man kannte Yahweh nicht. Das ist die Situation zur Zeit Jeremias. Und dann taucht ein König dort auf, ein junger Kerl, mit 8 Jahren wird der König, der Josia, der hat plötzlich auf dem Herzen, ich möchte damit wieder anfangen. Und er macht eine gewaltige Reform. Unglaublich, was der junge Mann da lostritt. Eine Reinigung des Volkes Gottes. Aber das Fazit, nachdem er alles durchgezogen hat, diese ganze gewaltige, dieser gewaltige Neuanfang, dann stellt man fest, alles, was dort gemacht wurde, das fand nur im Herzen Josias statt. Die Leute haben das nur getan, weil es verlangt wurde. Gott sagt, das habt ihr getan, aber es war geheuchelt. Und jetzt könnte man ja vor Depression anfangen zu weinen und zu sagen, das ist so traurig, also mir geht es so, das macht mich so traurig, ich kann das gar nicht mit Worten beschreiben, wie mich das erschüttert. Dass man jetzt die Bibel zuklappt und sagt, was ist das schade, so traurig. Und es endet so, wie es kommen muss. Der König kommt, der Nebukadnezar, macht dieses Volk dem Erdboden gleich, vernichtet die Stadt Jerusalem. Das Unglück passiert, das er angedroht hatte. Und dann auf einmal lesen wir hier von einer Familie. Und diese Familie, das ist ein Vater mit seinen 4 Söhnen. Die Schafans. Und von den Schafans möchte ich heute erzählen. Es gäbe genug zu erzählen über Frust, ja, was alles nicht läuft. Da sind wir Deutschen auch Profis drin. Ja? Wir sind ja so Jammer-Weltmeister. Das kriegen wir richtig gut hin. Also während die Deutschen den Schuldigen suchen, lösen die Japaner das Problem. Ne? Das ist ja auch so. Also wir müssen erstmal den Schuldigen haben, bevor wir uns mit dem Problem beschäftigen. Aber das wollen wir heute nicht. Wir jammern heute nicht. Sondern wir wollen uns mit dem Guten beschäftigen. Das, was Gott nämlich zeigt an diesem Beispiel dieser Familie von diesem Schafan. Und wir fangen mal an, uns mit den Namen zu beschäftigen. Schon der Opa von dem Schafan hatte einen interessanten Namen. Also der hieß Meschulam und das heißt Vertrauter Gottes. Und dessen Sohn, der Vater von dem Schafan, der hieß Azalja. Yahweh hat geschützt. Der Schafan hat einen bisschen ungewöhnlichen Namen. Wir würden unser Kind nicht Klipdachs nennen, ja? Also das ist jetzt sozusagen ein bisschen jüdische Kultur. Aber in der jüdischen Kultur, da war der Klipdachs ein extrem intelligentes Tier. Es hat Wache gehalten für die anderen. Dafür war der Klipdachs bekannt. Wenn ein Feind sich nähert, dann geben die Klipdachse so einen Ton. Und dann wissen alle anderen in der Familie, Gefahr droht und schwupp, weg sind die. Deswegen kriegt man die nicht zu packen. Die sind richtig gut organisiert. Und diese Schlauheit, die Sprüche beschreiben, Sprüche 30 wird das beschrieben, dass der Klipdachs so ein Vorbildtier ist, das scheint der Grund gewesen zu sein für diesen Schafan. Du bist einer, der gibt das richtige Signal. Und der Schafan nennt seine Söhne jetzt. Er nennt den Erstgeborenen, wobei die Reihenfolge dieser Söhne, die habe ich festgelegt. Also das kann auch anders sein. Ja, die Bibel sagt das nicht genau, in welcher Reihenfolge die geboren sind. Aber wahrscheinlich war es so. Ja, der erste ist Ahikam. Ahikam heißt, mein Bruder steht mir bei. Ein schöner Name, oder? Der Gemeinschaft. Den zweiten, den Elasa, nennt er, Gott hat gemacht. Den dritten nennt er Gemarja, da kommt wieder das Ja, dieses Yahweh-Wort drin vor. Yahweh hat vollendet und Ya'asanya, der heißt Yahweh erhört. Und die nennen auch ihre Kinder wiederum, also die Enkel von dem Schafan, die bekommen auch Namen. Die interessant ist Gedalja, kommt wieder der Name Yahwehs vor. Yahweh ist groß und Michaja, wer ist wie Yahweh? Wisst ihr, das war eine Familie, die lebte von Jesus, die lebte Yahweh. Und da sehen wir über 1, 2, 3, 4, 5 Generationen, dass der Glaube fest ist. Und die strahlen natürlich in dieser Zeit, in der sich niemand um Gott scherte, heraus, oder? Das ist wie so ein helles Licht am Himmel, wie so ein Mond, mondklare Nacht, wo man plötzlich merkt, man kann das hell sein in der Dunkelheit und strahlt da hervor. Und deswegen sind sie es wert, dass wir uns mit ihren Geschichten mal ein bisschen beschäftigen. Jeder dieser 5 hat eine kleine, ganz kleine Geschichte. Und diese ganz kleinen Geschichten will ich heute Morgen nehmen, um sie uns wichtig zu machen, wie man als Familie in schwierigen Zeiten überlebt. Denn die haben in dieser Zeit ihren Glauben an Yahweh, an unseren Herrn Jesus, bewahrt. Der Yahweh ist der Herr Jesus. Das ist dieselbe Person. Er ist Yahweh. Er ist Yahweh, der auf die Welt kam. Der Schöpfer aller Dinge kommt auf diese Erde. Er selbst. Er, Yahweh, Jesus, kommt hier auf diese Erde. Unglaublich, oder? Und diese Leute nennen sich Christen, ja? Christen kommt von Christus, das ist sein Name. Und Jahwisten, die nennen sich in ihrem Namen irgendwie nach Yahweh. Und so haben die sich ja alle mit Yahweh genannt, mit J-A. Das ist immer ein Hinweis auf Yahweh. Diese Menschen, diese Familie, lebte ihren Glauben. Und dieser Glaube war keine intellektuelle Geschichte, sondern es war eine Beziehung, die sie lebten zu ihrem Heiland, zu ihrem Schöpfer. Und diese Station wollen wir jetzt einmal durchgehen. Man sieht ungefähr die Geschichten, die Zeitangaben, wann die Bibel von denen berichtet. Daraus habe ich abgeleitet, in welcher Reihenfolge die geboren sind. Das kann natürlich falsch sein, ne? Aber wir nehmen das jetzt erstmal so hin. Verzeiht mir, dass ich das so mache. Wir müssen es irgendwie sortieren. Um die soll es also gehen. Das erste ist, wir wollen uns einmal den Papa anschauen. Der Schafan. Das war der Vater. Liebe Gott von Herzen und nutze dazu jede Gelegenheit. Wir haben gerade einen Text gelesen, in dem der Hilkia im Tempel ein Buch findet. Warum findet er das? Weil der Josia den Auftrag gegeben hatte, wir wollen diese Bruchbude, wir wollen die wieder ausbessern. Man muss sich vorstellen, dass jahrzehntelang der Tempel geschlossen war. Da ist keiner rein und rausgegangen. Die Lampen waren erloschen. Es wurde kein Schaubrot hingelegt. Es wurde kein Räucheropfer gebracht. Es hatte niemand geopfert. Denn dieser Tempel stand voll mit Götzen. Den wurde allerdings gedient. Das werden wir später noch in Hesekiel 8 lesen. Es gab eine Menge Gottesdienst im Tempel, aber nicht für den Gott Israels. Und der Josia merkt, woher auch immer, das wissen wir nicht, das geht so nicht. Und der junge Kerl hat den Wunsch, ich möchte das ändern. Wir möchten den Tempel wieder aufmachen. Es wird dann in der Zeit Josias zum ersten Mal seit 400 Jahren wieder das Passachfest gefeiert in Israel. Niemals vorher, seit der Zeit Davids, wurde so ein Passachfest gefeiert wie unter dem Josia. Unglaublich, was haben die gemacht, die Leute, die ganze Zeit? Das war Gottes Volk. Aber sie haben den Glauben verlernt. Sie haben den Glauben vergessen. Liebe Gott von Herzen, dass der Zeitgeist, der Prophet Jeremia hat so einige Kapitel, in denen uns beschrieben wird, wie die Menschen damals gelebt haben. Und es ist jetzt gar nicht so sehr, dass man den Namen Jahwes gar nicht mehr in den Mund genommen hätte. Aber man hat nichts davon getan, was Gott eigentlich wollte. Und der Schafan war unter dem König Josia Staatsschreiber. Das ist sowas wie ein Bundeskanzler. Ja, also man würde mal von der Machtfülle sagen, Staatsschreiber, das war so derjenige, der die operativen Regierungsgeschäfte innehatte. Also einer, der die Befehle des Königs ausführte. Er war derjenige, der sozusagen die unmittelbare Exekutive in der Hand hatte unter dem König. Also ein äußerst machtvoller Staatsbeamter, der seinem König diente. Und dieser Schafan bekommt eines Tages ein Buch in die Hand gedrückt von dem Hilkia. Sagt, das habe ich gefunden. Lies das mal. Und er liest dieses Buch und es trifft ihn der Schlag. Was da drin steht, ist ja unglaublich. Wir können uns vorstellen, dass das vielleicht auch nur das fünfte Buch Mose war, das er dort findet. Ja, es gibt Ausleger, die sagen, er hat gar nicht die ganze Tora gefunden, sondern nur das fünfte Buch Mose. Auch das wird manchmal das Gesetz genannt. Da stand ja alles drin, auch die Segen und den Fluch am Ende. Und er geht zu dem König Josia und sagt, Josia, das musst du lesen. Lies das mal. Und dann passiert das, der Josia dieses liest und dann zerreißt er seine Kleider. Wisst ihr, zerreißt ihm das Herz. Er merkt, was haben wir hier gemacht? Überlegt mal, wie es hier zugeht. Und wir merken das gar nicht. Im Propheten Joel wird das mal so schön formuliert, Joel 2, 14, sagt, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Tut Buße. Es ist doch interessant, oder? Dass das kehrt um. Evangelium des Alten Testamentes, der Prophet Jeremia, geschrieben wird im Untergang Judas. Kehrt um. Das ist die Botschaft. Kehr um. Kehr um zu mir. Hab wieder Kontakt mit mir. Das ist die Botschaft von Jeremia. Und wisst ihr, wo es am häufigsten vorkommt? Im Alten Testament gibt es das Wort Buße ja nicht. Es wird im Neuen Testament verwendet. Und das Buch im Neuen Testament, das am häufigsten das Wort Buße gebraucht, ist die Offenbarung. Und die Offenbarung berichtet ebenfalls vom Ende der Zeit. Das ist die Herzenshaltung, in die Gott uns heute ruft. Tu Buße. Und Buße heißt, kehr um zu mir. Wenn wir das mal im, ich lese das jetzt einfach mal vor, Jeremia 3, wird uns das gesagt. Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht der Herr, denn ich bin euer Herr. Und ich werde euch nehmen aus einer Stadt und zwei aus einem Geschlecht und euch nach Zion bringen. Kehrt um zu mir. Die Sache mit dem Götzendienst, die tun wir manchmal so leicht ab und sagen, naja, Figürchen stellen wir uns nicht auf. Wir haben keinen Buddha im Flur stehen und so weiter. Das machen wir alles nicht. Aber darum geht es hier auch gar nicht. Es geht darum, dass alles möglich geeignet ist, dass ich meine Herzensausrichtung wegwende vom Herrn Jesus. Das kann alles Mögliche sein. Meistens sind es die Dinge, die uns Spaß machen. Also Dinge, die uns richtig erfüllen. Aber die im Kern nichts mit Gott zu tun haben. Und das ist das, was Gott nicht möchte. Er hat ein ganzes Volk, die tun, denen macht das Leben schon Spaß. Das sind keine miese Peter. Aber es hat mit Gott nichts zu tun. Und das trifft uns natürlich, oder? Das trifft auch unsere Familien. Man kann ein gutes Leben führen, man kann sich gut eingerichtet haben. Alle Kinder haben einen Job, haben eine Ausbildung, läuft. So vordergründig ist alles okay. Aber die Ausrichtung ist nicht Jesus. Ganz ehrlich nicht. Und die Bilanz müssen wir immer wieder ziehen. Und das tut der Schafan hier. Er erzählt dem, oder liest dem König Josia diese Schriftrolle vor. Und ich finde das so wichtig, dass Gottes Wort uns erreichen darf. Dass es mir das Herz zerreißen darf. Tut es das? Ist das noch so? Dass wenn wir Gottes Wort lesen, dass uns das Herz zerreißt? Oder geht es uns nicht manchmal so, dass wir die Bibel zwar kennen, aber dass sie gar nicht mehr zu uns spricht? Erlauben wir dem Herrn Jesus, unser Herz zu zerreißen? Ich wünschte uns, dass wir das können. Und dass wir dem Herrn das erlauben, dass er uns noch erreichen darf. Und dass wir nicht kalt bleiben, wenn er zu uns spricht. Es gibt diese andere Szene, kommen wir noch zu, wo der Zidkia die Schriftrolle Jesajas nimmt und eiskalt einen Streifen abschneidet und ihn ins Feuer wirft. Und es erreicht ihn nicht mehr. Wie schrecklich das ist, oder? Ich finde es ein Gericht Gottes, wenn ich die Bibel lese und sie mich nicht mehr erreicht. Wie schrecklich ist das? Der Schafan nutzt die Gelegenheit, die Gott ihm gibt und kauft diesen Moment aus. Und Gott segnet es. Hat den Mut, zum König zu gehen und ihm das vorzulesen. Er wusste ja nicht, wie der reagiert. Es haben andere Könige, haben ihre Leute umgebracht für sowas. Also hätte er das der Atalia vorgelesen, wäre er darüber abgemacht worden. Oder eine Maas. Der Ahas hätte ihn auch umgebracht. Und eine Manasse zu seiner Zeit vorher auch. Was weiß ich, wie der wusste, wie der Josia reagieren würde. Aber er hat den Mut, ihm das vorzulesen. Und der Josia zerreißt sein Herz, so wie Gott sich das wünscht. Das ist das Erste, Gelegenheit nutzen, die Gott uns gibt. Vielleicht haben wir nicht so viele. Es gibt selten mal eine Gelegenheit, mit einem Nachbarn zu sprechen. Oder im Geschäft was zu sagen. Oder eine Gelegenheit zu nutzen, einem einsamen Menschen eine Hilfe zu sein. Werde ich gleich mal kurz eine Story noch erzählen. Aber die Gelegenheit nutzen, die Gott es gibt. Vielleicht wären wir in den Brüdergemeinden schon daran gescheitert, dass wir eine Prophetin Hulda hätten fragen müssen. Ja, das ist ja nicht korrekt. Aber wenn wir wirklich Gottes Willen erfragen wollen, ist das auch egal. Die Frau sagt ihnen ganz klar, was Gott von ihm möchte. Und sie sagt dem Josia, Josia, deine Bemühungen rechne ich dir hoch an. Aber es wird niemandem helfen außer dir. Um deinetwillen verlängere ich das Elend. Und es kommt erst nach deinen Tagen. Aber das Gericht kommt. Denn all die Leute, für die du jetzt eine Reform gemacht hast, interessiert es nicht die Bohne, was du auf dem Herzen hast. Traurig, oder? Da macht jemand so eine Veränderung. Die Leute interessiert es nicht. Kauf die gelegene Zeit aus. Das tut der Schafan. Das Zweite. Wie Ahikam setze dich besonders, wird sie für die Schwachen ein, besonders die Gläubigen. Wenn wir jetzt mal in den Propheten Jeremia schlagen, Kapitel 26, da lesen wir, dass es diesem Propheten auch durchaus mal dreckig ging. Und ich lese einfach mal Vers 19. Haben ihn etwa Hiskia, der König von Juda und ganz Juda getötet, hat er nicht den Herrn gefürchtet und den Herrn angefleht? Vers 16 lesen wir erstmal. Da sagten die Obersten das ganze Volk zu den Priestern, zu den Propheten, dieser Mann hat das Todesurteil nicht verdient, der hat im Namen des Herrn unseres Gottes zu uns geredet. Da gab es also so ein paar, die haben ihm die Treue gehalten, dem Jeremia, denn das Urteil des Königs war, der muss sterben. Und dann lesen wir in Vers 24, doch die Hand Ahikams, des Sohnes des Schafan, war mit Jeremia, sodass er ihn nicht in die Hand des Volkes gab, ihn zu töten. Der Ahikam, der Sohn Schafans, stand offenbar in einer Regierungsverantwortung, in der er die Macht hatte, den Jeremia entweder umzubringen oder am Leben zu lassen. Und er schützt den Propheten. Während alle anderen den Tod Jeremias fordern und sagen, was der erzählt gegen den Tempel und über uns, ist ungeheuerlich, das hören wir uns nicht an, hält er die Hand über den Jeremia. Und das ist ja gefährlich, oder? Also sich gegen die Gruppe zu stellen, das kann richtig gefährlich sein. Also in diesem Fall bekannte sich der Ahikam zu dem Jeremia, den alle hassten. Keiner wollte mit dem was zu tun haben. Und er beweist seine Gottesfurcht dadurch, dass er seine Möglichkeiten nutzt, um diesen Jeremia aus der Affäre zu ziehen. Was immer der mit dem gemacht hat, das lesen wir nicht genau. Aber er verhindert, dass der aufgewühlte Mob den jetzt irgendwie beseitigt. Was da passieren kann, lesen wir beim Stephanus. Ja? Dann kommt so eine Menge in Rage, dann nehmen die Steine und töten ihn einfach. Das kann passieren. Wenn so ein Mob erstmal am Gang ist, den zu stoppen, das ist gar nicht so einfach. Der Ahikam tut hier etwas, er schützt diesen Schwachen. Nicht, dass der Jeremia schwach gewesen wäre im eigentlichen Sinne, aber in diesem Moment lag sein Leben scheinbar in der Hand von diesem Mann. Und er sieht, er braucht jetzt meine Unterstützung. Er braucht jetzt meine Hilfe. Es war im April 2020. Wir hatten eine Frau kennengelernt in Detmold, in der Marienstraße, bei uns, in so einem betreutes Wohnheim ist das, so mit 12 Wohneinheiten, sind überwiegend Rentner, die da wohnen. Und wir lernen dort eine Frau kennen, die Interesse hat am Glauben. Sie ist 77 und wir verbringen Zeit mit ihr. Es hat den Kontakt aus der Gemeinde dahin gegeben und so weiter. Und die hatte zweifellos schon einen Weg mit Jesus unterwegs, aber war nicht getauft. Hat sich dann ein paar Monate später taufen lassen in der Gemeinde. Und eigentlich so beiläufig lernen wir eine Untermieterin von ihr kennen. Und die Untermieterin ist 62 und es gibt einen losen Kontakt. Und eines Tages ruft uns die Anneliese an, diese Schwester aus der Gemeinde, und sagt, du Ingo, ich kann die Ute nicht erreichen. Die geht nicht ans Telefon. Ich sage, ist das denn normal? Nee, das ist nicht normal. Die geht uns immer gleich ans Telefon. Irgendwas ist mit der. Wir setzen uns mit Tina ins Auto, meiner Frau, fahren dahin, klopfen an der Tür. Geklingelt, auf Klingeln reagiert keiner. Wir haben dann bei Anneliese geklingelt, sind in die Wohnung rein. Es kommt uns so ein Alkoholgeruch entgegen. Die Frau liegt völlig besoffen im Sessel, völlig betrunken, hat seit 3 Tagen nichts gegessen, liegt eigentlich im Sterben, würde man sagen. Also die wäre jetzt da verendet. Wir holen den Notarzt, lassen die einweisen, wird da behandelt ein paar Tage, stellt sich raus, ein Mensch total am Ende seines Lebens. Seit 20 Jahren Alkoholiker, raucht wie ein Schlot, ist total kaputtes Leben. Und an dem Tag tragen wir 220 Weinflaschen aus ihrer Wohnung. Und als ich diese Taschen trage, eine nach der anderen, ich habe in meinem Leben noch nie so viele leere Weintaschen getragen, da fällt mir das Schriftwort ein, er hat unsere Sünden getragen. Da stehe ich jetzt vor den Augen der ganzen Nachbarschaft und schleppe eine Weinkiste nach der anderen raus. Was glaubt ihr, was die von mir gedacht haben? Das ist der Weinhändler des Todes. Ja? Der bringt hier die Leute um oder was auch immer die gedacht haben, keine Ahnung. Und wir schleppen die Kellertür konnte man nicht mehr öffnen, weil sie hatte irgendwann aufgehört, die Sachen dahin zu stellen, sondern die Tür nur noch einen Spalt aufgemacht und dann den Müll reingeschmissen. Den ganzen Müll ihres Lebens lag hinter dieser Tür. Und dann kamen wir eines Tages, haben gesagt, wir müssen ihr Leben aufräumen, erstmal im Keller. Haben wir angefangen, diesen Keller aufzuräumen. Ich habe einen großen Bulli und einen Anhänger. Ein großer Anhänger. Die waren randvoll mit Müll. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Ein Mensch, der jahrelang seinen Müll nicht entsorgt. Und dann haben wir angefangen, Zimmer für Zimmer das Leben dieser Frau aufzuräumen. Es war unglaublich viele Stunden reingegangen. Dann haben wir angefangen, mit ihr die Bibel zu lesen. Und hat sie sich für Jesus entschieden. Ist in die Entzugsklinik gegangen, ist seitdem trocken. Und sie hat niemanden. Kann man sich das vorstellen? Sie kennt niemanden. Sie kennt nur ihre Ärzte. Das ist der einzige Kontakt, den die Frau hat. Sie hat keine Verwandten, hat keine Freunde. Sie hat niemanden. Und dann gibt Gott die Gnade, an diesem Wochentag, weiß gar nicht mehr, was es war, dass wir in diese Wohnung gehen, die Ute kennenlernen. Und Gott schickt uns dahin, um ihr das Leben zu retten. In mehrfacher Hinsicht. Das ist so eine Gnade, oder? Und es gibt so viele einsame Leute. Und die gibt es auch in Riffrath, da bin ich ganz sicher. Die haben wir nicht nur in Detmold. Es gibt in diesem Haus noch andere einsame Leute. Und jetzt ist Gott so gnädig in seiner Güte, dass er uns die Türen öffnet bei diesen Frauen. Die eine hörte, dass meine Tochter, die Sarah, wohl bei der Anneliese putzt. Und die fand das gut, hat gefragt, könnt ihr bei mir auch mal putzen? Jetzt ist die Sarah auch bei der Frau. Ja? Und wir sind gespannt, was Gott daraus macht. Und wir beten dafür, dass das ganze Haus sich für Jesus entscheidet. Das, was diese Menschen, an was diese Menschen vor allen Dingen leiden, ist Einsamkeit. Es sind einsame Menschen. Sie sind offen für Gemeinschaft und helfende Hände. Und es kostet uns fast nichts, mal zu helfen, Nagel in die Wand zu hauen, eine Maschine zu reparieren, irgendeine Kleinigkeit. Ich glaube, dass wir den Auftrag haben, uns für die Schwachen einzusetzen. Und dass wir das manchmal ein bisschen aus dem Blick verlieren, dass der Herr Jesus das tat. Und der Ahikam hat mich motiviert, dass das unser Auftrag ist. Der Jeremia war in diesem Moment in einer hilflosen Situation. Er brauchte diese Unterstützung. Und es ist gut, wenn wir das vor allen Dingen für die Gläubigen tun. Und der Titusbrief, der ermahnt uns, lasst aber auch die unseren lernen, sich für die notwendigen Bedürfnisse um gute Werke zu bemühen, damit sie nicht unfruchtbar seien. Es gibt diese Gelegenheiten. Wir müssen sie nur ergreifen. Der dritte ist der Elasar. Wir lesen von Elasar nur an einer einzigen Stelle. Und das ist in Jeremia 29. Schlagen wir zwei Seiten weiter. Da lesen wir Kapitel 29. Und dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem an den Rest der Ältesten der Weggeführten und die Priester und die Propheten an das ganze Volk sandte, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. Ich lese Vers 3 weiter. Durch Elasar, den Sohn des Schaffan, und Gemaja, den Sohn des Hilkia, die Zedekia, der König von Juda, nach Babel zu Nebukadnezar sandte. Der bekommt einen Auftrag, der Elasar. Und zwar vom Propheten Jeremia. Nimm diesen Brief und bring ihn zu den Weggeführten nach Babel. Nur damals gab es kein Mail. Brieftaube war auch zu weit. Das war ein Fall für die persönliche Ablieferung. Also nimmt sich dieser Elasar zusammen mit dem Gemaja, das ist ein anderer Gemaja als sein Bruder, und macht sich auf den Weg nach Babel. Jetzt würden wir erstmal sagen, ist so unspektakulär, oder? Bringt so einen Brief nach Babel. Was sollen wir davon lernen? Aber die Botschaft dieses Briefes, die ist brisant. Da lesen wir diesen berühmten Satz, Vers 7, und suchet den Frieden der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn. Suchet der Stadt Bestes. Diese Aussage steht in dem Brief. Und es steht noch was drin, das sehr interessant ist, Vers 10, denn so spricht der Herr, erst wenn 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euch annehmen und mein gutes Wort, das euch an diesen Ort zurückbringen, gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Jetzt spulen wir im Kopf mal 70 Jahre vor. Der Brief ist überbracht, offensichtlich, denn wir landen in Daniel 9, im Propheten Daniel. Schlagen wir mal in den Propheten Daniel, Kapitel 9. Und wir lesen dort Vers 2. Im ersten Jahr seiner Königsherrschaft achtete ich, Daniel, in den Bücherrollen auf die Zahl der Jahre, über die das Wort des Herrn zum Propheten Jeremia geschehen war, dass nämlich 70 Jahre über den Trümmern Jerusalems dahingehen sollten. Woher wusste der Daniel von den 70 Jahren? Aus dem Brief, den der Jeremia dem Elasar nach Babel gesandt hatte. Wie kommt denn dieser Brief in den Besitz von Daniel? Ja, wisst ihr, keine Ahnung. Da sagt die Bibel uns nicht. Aber der Daniel hat diesen Brief offenbar an sich genommen. Also von all den Empfängern, an die der gerichtet war, nimmt der Daniel diesen Brief an sich. Und 70 Jahre später kramt er den raus und liest, Gott wird nach 70 Jahren sein Volk zurückbringen. Und dann lesen wir dieses unglaubliche Gebet in Kapitel 9. Es ist eins der herzzerreißendsten Gebete der Bibel. Dieses unglaubliche Gebet, in dem er Buße tut für sich und für die Sünden seines Volkes. Und dann lesen wir dort in Kapitel 29, jetzt schlagen wir nochmal, lasst mal einen Finger in Daniel 9. Jetzt gehen wir mal zurück zu Jeremia 29. In Jeremia 29 lesen wir in Vers 12, ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr von eurem ganzen Herzen nach mir, dann werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und jetzt schlagen wir mal zurück, lassen den Finger in Daniel, in Jeremia 29, schlagen wir mal rück in Daniel 9, lesen mal Vers 23. Am Anfang deines Flehens ist ein Wort ergangen und ich bin gekommen, um dir mitzuteilen, denn du bist ein Vielgeliebter. Was passiert da? Es erfüllt sich Gottes Wort. Gott hatte verheißen, in dem Moment, wo ihr nach mir fragt, werde ich hören. Und genau das passiert hier bei Daniel. Als er anfängt zu beten, erhört Gott das Gebet. Gott erfüllt sein Wort. Wisst ihr, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die Bibel, die gerade im Alten Testament uns mitgibt, an den vielen Prophetien des Alten Testamentes wird immer wieder deutlich, Gott ist zuverlässig. Gott ist verlässlich. Gott hält sein Wort ein. Gott hält seine Versprechen ein. Das ist eine erfüllte Prophetie, ja? Das hatte Gott verheißen. Daniel erlebt die Erfüllung dieser Verheißung. Warum erlebt er die? Weil es einen treuen Elasar gab, der bereit war, mit seinem kleinen Dienst einen Brief zu überbringen, der eine gewaltige Botschaft enthält. Denn die Botschaft der 7 Jahrwochen Daniels in Daniel 9, 27 sind zentraler Bestandteil der Endzeitprophetie. Sie sind die ganz, ganz, ganz große Schau auf die Weltgeschichte. Das enthält der Prophet Daniel im 9. Kapitel. Und warum haben wir das heute? Warum lesen wir das heute in der Bibel? Weil es einen Elasar gab, der mit seinem kleinen Dienst einen Brief nach Babel bringt, der den Propheten Daniel später ermutigt, dieses Gebet zu sprechen und der Gott veranlasst, diese Prophetie dem Daniel zu geben, sodass sie in die Bibel geschrieben wird und wir heute ermutigt werden. Das hat Elasar getan. Wir lesen kein Wort von ihm. Er hat keine mündliche Rede. Er taucht auch nur hier auf. Aber dieser Sohn Schafans tut diesen kleinen treuen Dienst und beweist damit die Zuverlässigkeit Gottes. Er ist Teil alttestamentlicher und neutestamentlicher Prophetie. Wisst ihr, so ist Gott. Er benutzt diesen einen jungen Mann an dieser einen Stelle, in diesem einen Augenblick, um Weltgeschichte zu schreiben. Ja, wissen wir, ob Gott uns gebraucht, Weltgeschichte zu schreiben? Ja, keine Ahnung, darüber wird die Geschichte mal urteilen. Wissen wir nicht so genau. Aber der Elasa war bereit dafür. Woher hatte der das? Diese Bereitschaft, die hatte er mit Sicherheit von seinem Papa. Der Schafan hatte ihm das vorgelebt. Er hatte das auch von seinen Brüdern, an denen er das sah. Und deswegen gab er das auch an seine Kinder weiter. Und das ist die Ermutigung, dass das geht, dass Gott das tut. Sei zuverlässig. Egal wie klein der Dienst ist, den Gott dir aufgetragen hat. Tu ihn zuverlässig. Und Gott wird das benutzen für sein Reich. Das ist die Ermutigung, oder? Wir müssen keine große Welt bewegen. Vielleicht werden wir niemals so einem armen Menschen so helfen. Das ist ein Kairos Gottes. Aber wenn wir zuverlässig sind, gebraucht Gott das. Als das der Prophet Jeremia anfängt mit seiner Botschaft, und das ist erst im zweiten Kapitel, das erste Kapitel ist ein Prolog. Die ersten Worte, die Gott sagt, ist: Ich erinnere mich an die Treue deiner Jugendzeit, an deine erste Liebe. Das sind die beiden Dinge, die Gott zuallererst in diesem Propheten nennt: Treue und Liebe. Und Treue, das ist die Tugend, die unserem Herrn Jesus so am Herzen lag. Gehorsam und Treue. Und die Liebe. Und der Elasa ist für mich so ein Vorbild von Treue und Liebe, die wir in unseren Familien zuallererst vorleben, als Eltern. Und Kinder können sich entscheiden, das nachzumachen oder bleiben zu lassen. Das ist ihre Entscheidung. Aber sie sollen allen Grund haben, den Eltern zu folgen. Und ich glaube, dass der Schafan ein tolles Vorbild ist. Er hat einen tollen Papa, dem nachzufolgen, es sich gelohnt hat. Jesus sagt: Jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Das soll Prophetie. Sie soll unser Vertrauen in Gott stärken. Bei all der Unsicherheit, die Zeiten mit sich bringen, und das ist Corona vor allen Dingen, ist eine große Verunsicherung. Gott verunsichert diese Welt. Nimmt ihnen die Orientierung, er nimmt ihnen den Kompass. Die Wissenschaft ist auf einmal nicht mehr der Geber von Wahrheit. Ja, und was bleibt dann? Und hoffentlich fragen die Menschen wieder nach Gott. Der Jesus sagt: Ich sage euch das, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Der Gemaja ist ein Sohn, der für die Wahrheit einsteht, wenn es unbequem ist. Da will ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, aber dieses 36. Kapitel des Propheten Jeremia ist diese Geschichte. Ja, 34, 35, 36 sind ja wie drei Stellungen eines Wasserhahns. Ja, Kapitel 34 ist nicht heiß und nicht kalt, lau. Kapitel 35 ist heiß, das ist die Geschichte der Rechabiter. Eine ganz tolle Geschichte einer Familie, die in dieser Zeit ihren Glauben bewahrt. Kapitel 36 ist kalt. Und in dieser Geschichte soll der Jeremia einen Brief vorlesen, was aber nicht darf. Er hat Hausverbot, er darf nicht in den Tempel. Deswegen schickt er den Baruch, seinen Schreiber. Aber niemand will dem Kerl einen Platz geben, denn der Tempel ist vollgestellt mit Götzen und überall sind Götzendiener und kein Mensch will da jemanden haben, der von Jeremia einen Brief liest, außer einer. Gemaja. Der hat nämlich eine Kammer im Tempel und er sagt: In meinem Haus darfst du das. Stell dich hier an meine Schwelle und ruf es laut in diesen Hof. Dass es jeder hört, die Götzenanbeter da, die Astarte-Anbeter da, die den Sonnenwagen anbeten da, sollen alle hören. Stell dich hier in meine Schwelle. Die sollen ruhig wissen, dass aus dem Haus Gemajas, aus seiner Wohnung, die Wahrheit in diesen Hof schallt. Und egal, was mit mir passiert, mach das. Und der Baruch stellt sich dahin. Und er ruft aus diesen Hof. Und es hört der Michaja, der Sohn Gemajas, hört diese Botschaft. Und sie trifft ihn ins Herz. Und er geht hin in die Regierungszirkel und sagt: Denn liebe Leute, das ist eine Botschaft, die müssen wir uns anhören. Und die sagen zu ihm: Naja, wenn es unbedingt sein muss, nerv nicht so lange rum, hol her das Schreiben. Und dann macht er das. Der Michaja bringt das dahin, liest, lässt es vorlesen und steht der Zitkia da mit dem Messer, hört sich etwas an oder so, weiß nicht, wie er es abgeschnitten hat, und schmeißt es ins Feuer. Und die Bibel sagt: Und sein Herz blieb kalt. Das Herz von dem Michaja brannte und das von dem Gemaja auch. Aber das Herz der Elite blieb kalt. Sollte uns das davon abhalten, die Botschaft von dem Herrn Jesus zu verkünden, weil Menschen darauf gleichgültig reagieren? dann hätte der Herr Jesus nie predigen dürfen. Denn er sprach zu einem Volk, das nicht umkehrte. Die haben ihn am Ende ans Kreuz genagelt. Er stellt seine Kammer zur Verfügung. Und ich glaube, dass wir für die Wahrheit einstehen müssen, das wird uns zunehmend fordern. Wir haben 70 Jahre Wohlstand und Freiheit genossen. Und ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Es gibt keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Aber uns durchaus daraus vorzubereiten, dass es unbequem werden kann. Und dass wir dann die Entscheidung haben, den Mut zu haben, die Wahrheit zu sagen. Es gibt bestimmte Themen, da geht es nicht um theologische Wahrheit, da geht es um lebenspraktische Fragen. Die darf man heute nicht mehr laut sagen. Da hätte man Schwierigkeiten. Vielleicht verlierst du deinen Job. Alles schon passiert. Und die Frage ist, wollen wir schweigen? Oder den Mut haben, uns auch in den Wind zu stellen? Das hat nichts mit Corona zu tun, geht um ganz andere Themen. Gottes Wort ist nicht gebunden, schreibt der Paulus dem jungen Timotheus als eines seiner letzten Ratschläge. Gottes Wort ist nicht gebunden. Habt den Mut, die Wahrheit zu sagen, auch wenn sie unbequem ist. Wir sollen es liebevoll tun, aber die Angst davor nicht haben. Und damit kommen wir zum letzten, der Jaasania. Von ihm lesen wir im Hesekiel 8. Das 8. Kapitel des Propheten Hesekiel ist deswegen interessant, weil es das letzte Kapitel ist, das uns berichtet von der Gegenwart Gottes im Tempel, bevor er den Tempel verlässt. Kapitel 9 bis 11 verlässt die Herrlichkeit des Herrn den Tempel. Wisst ihr, das zerreißt mir auch das Herz. Da huren diese Leute, die eigenen Leute, Gott ins Angesicht. Und bauen sich Götzen auf in seinem Tempel. Die haben eine Grabkammer eingerichtet, Haustür an Haustür mit Gott. Da haben die diese Fruchtbarkeitskulte, da rechts und links, ja, diese männlichen, diese Bordelle, direkt am Eingang. Da beten Frauen, beweinen den Tammuz, diesen babylonischen Fruchtbarkeitsgott. Da gibt es die Astarte-Anbeter. Und das Kapitel 8 des Propheten Hesekiel beschreibt uns 100 Personen, über 100 Personen, die werden aufgezählt, die dort täglich ihren Gottesdienst, Götzendienst praktizieren. Und es wird nur ein einziger Name genannt. In Kapitel 8, Vers 11. Und dieser Name, ich lese es mal eben, und 70 Männer standen von den Ältesten des Hauses Israel, standen davor, und Jaasania, der Sohn Schafans, stand mitten unter ihnen. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich richtig einen Schreck gekriegt. Wie schrecklich. Da hat er so drei tolle Brüder und so einen tollen Papa und einen tollen Opa und einen tollen Uropa, die alle mit Gott leben. Und er selbst steht unter den 70 Götzendienern im Tempel. Es wird nur ein einziger Name genannt in dem Kapitel. Jaasania ben Schafan. Schrecklich, oder? Das ist nicht das schwarze Schaf in der Familie. Das ist, manchmal sagen wir das despektierlich so. Das ist die Katastrophe in der Familie Schafans. Der eine Junge, der sich anders entscheidet. Und du kannst nichts dagegen machen. Stehst da mit gebundenen Händen. Er hat sich für die falsche Seite entschieden. Warum hat er das getan? Vielleicht war er der Jüngste, jetzt können wir psychologisch werden. Ne? Hat er vielleicht so einen Letztgeborenenkomplex oder sowas? Wir würden wahrscheinlich irgendeine psychologische Erklärung finden, die Bibel tut das aber nicht. Aber der Staffelstab wird an den Jüngsten nicht weitergereicht, er nimmt ihn nicht an. Und er entscheidet sich, zur falschen Seite dazu zu gehören. Ja, nach all den vier Positivbeispielen gibt es auch dieses Negativbeispiel. Warum wird das erwähnt? Warum wird sein Name erwähnt? Ich denke, Gott will uns deutlich machen, wie schlimm es um den Zustand stand. Also würden wir einen Patienten im Endstadium Krebs sehen, der einfach stirbt, weil der Körper nicht mehr kann. Weil man sagt, da ist keine Hoffnung mehr. Da wird nichts mehr helfen, gar nichts. Dann ist das die Botschaft des Propheten Hesekiel. Es ist nicht zu retten. Der Patient wird sterben. Ist egal, was wir unternehmen. Er wird sterben. Wenn sogar ein Ben Schafan, sogar so jemand, der ein Inbegriff des Guten ist, ein Götzendiener ist, dann ist dieses Volk verloren. Dann gibt es keine Hoffnung. So scheint mir die Botschaft zu sein. Deswegen erwähnt der Heilige Geist diesen Namen. Es ist verloren. Die Letzten haben das Schiff verlassen. Und es wird betont, als dieser Mann mit in Kapitel 6 wird das erzählt, du wirst schlimmere Gräueltaten als diese sehen. Ich denke, das wird deutlich. Und die Botschaft, die wir ja daraus nehmen, aus dieser Geschichte ist, haltet euch von allem fern, das euch von mir fernhält. Haltet euch von allem fern, das euch von mir fernhält. Das nehmen wir mit für heute. Und Petrus schreibt, dass eure früheren Freunde sind jetzt natürlich befremdet, dass ihr euch nicht mehr in diesen Strudel der Leidenschaften mitreißen lasst und beschimpfen euch deswegen. Aber sie werden sich vor dem verantworten müssen, der bald ein Urteil über alle Menschen sprechen wird, über die Lebenden und über die Toten. Wir sprechen viel über die Barmherzigkeit Gottes. Das ist auch richtig. Der Herr Jesus ist die Barmherzigkeit Gottes, die auf diese Erde gekommen ist. Aber er wird uns auch richten. Dieser Herr wird Gericht halten über diese Erde. Und davor sollten wir uns fürchten. Und es gibt allen Grund zur Furcht, zur Ehrfurcht vor Gott. Der Jerry Bridges schreibt das mal in seinem Buch Lebensstil Gottseligkeit. Wir haben Gottes Liebe viel zu sehr betont, um noch Ehrfurcht vor ihm zu haben. Und ich glaube, er trifft den Nagel auf den Kopf. So wahr das ist, dass Gott Liebe ist, so wahr ist auch, dass er Licht ist. Und das macht der Petrus hier deutlich. Es ist unser Lebensstil, der zum Widerspruch herausfordern sollte. Und dann keine Angst zu haben, dazu zu stehen. Haltet den Herrn, den Christus und euren Herzen heilig, schreibt Petrus, den verfolgten Christen. Haltet das im Zentrum fest. Haltet den Herrn Jesus bitte fest. Und zwar nicht nur den kulturellen Gewohnheiten nach, sondern zerreißt euer Herz vor dem Herrn. Lasst euer Herz zerreißen vor dem Herrn. Ich wünschte uns das von ganzem Herzen, dass wir das von diesen 5 Personen lernen können. Liebe Gott von Herzen und nutze dazu jede Gelegenheit. Setze dich für die Schwachen ein, besonders für die Gläubigen. Sei zuverlässig, die kleinen Dienste sind auch entscheidend. Und stehe für die Wahrheit ein, auch wenn es unbequem wird. Und lass dich nicht mitreißen, denn Gottes Urteil zählt. Amen.